Ich finde die Menschen spannend, die auch nach der Karriere hungrig bleiben, neu zu lernen, sich weiterzuentwickeln.
Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Bunte Wipgloss. Mein Name ist Sarah Hopp und heute habe ich die liebe Denise Schindler zu Gast. Eine der erfolgreichsten deutschen Pararadsportlerinnen der letzten Jahre. Mit Paralympicsiegen, Weltmeistertitel und unzähligen nationalen Erfolgen. Herzlich willkommen, Denise.
Freut mich, hier zu sein.
Seit deinem Karriereende im Jahr 2026 sitzt du ja nicht mehr im Sattel, sondern bist als Moderatorin tätig. Und genau über diesen Perspektivenwechsel würde ich super gerne mit dir heute sprechen. Wenn der Körper nicht mehr nur Leistung bringen muss, verändert sich ja oft der Blick auf ihn. Und im Alltag, im Spiegel, bei kleinen Routinen, aber auch beim Thema Schönheitsideale und Körpernormen. Deshalb meine allererste Frage, liebe Denise, wie sieht denn eigentlich heute deine tägliche Beauty-Routine aus?
Tatsächlich nehme ich mir morgens immer noch recht viel Zeit für mich. Also ich starte einfach gerne mit Bewegung in den Tag, so eine halbe Stunde Sport, ein warmes Glas Wasser mit, jetzt klingt nicht so lecker, Flohsamenschalen für den Darm. Das ist so eine meiner Routinen und dann gibt's eigentlich, also ich bin nicht der große Frühstücker, ehrlicherweise. Ich brauche dann erstmal einen Kaffee und da kommt immer Kollagen mit rein. Jetzt bin ich ja doch schon 40.
Oh wow, welches Kollagenpulver nutzt du da?
Ich nehme das Glow. Also ich habe das ausprobiert. Es funktioniert einfach gut und ich bin immer ein Fan von Ausprobieren. Und wenn es da nichts bringt, dann lasse ich es auch wieder. Aber das funktioniert wirklich super. Ich bin da total happy mit. Und das Angenehme ist auch einfach, dass man im Kaffee es nicht so wirklich schmeckt. Also ich mag das nicht, wenn dieser Eigengeschmack so krass da ist. Ich will heute schon noch den Kaffee irgendwie genießen. Und dann brauche ich ehrlicherweise erstmal lange nicht, weil Kollagen ist ja Protein und das ist eigentlich auch immer so, mit was man am Tag anfangen sollte, mit Proteinen und eben nicht so viel Zucker. Und da achte ich tatsächlich immer noch sehr drauf, obwohl ich ja jetzt in Anführungszeichen keine Leistungssportlerin mehr bin. Aber ich habe schon noch da wirklich so meine Sachen, auf die ich wirklich genau achte.
Super spannend. Und wie pflegst du deine Haut und deinen Körper? Hast du da bestimmte Rituale und Produkte, die du gerne benutzt?
Absolut. Also es gibt eine Regel bei mir, ich gehe nie geschminkt ins Bett. Also ich gehe immer ungeschminkt ins Bett und tatsächlich war ich bis vor kurzem totaler Verfechter von Retinol und finde das auch immer noch gut. Aber ich habe vor kurzem was Neues entdeckt. Das sind Cavio-Exosome, die ich in Form eines Serums benutze von Cavio-Exo. Das ist eine neue Marke, die gerade jetzt auch nach Deutschland kommt. Und ich war am Anfang noch so skeptisch und habe es ausprobiert. Und tatsächlich wechsle ich gerade von Retinol auf dieses Cavio-Serum, weil ich das wirklich, wirklich gut finde und es funktioniert und für meine Haut gut funktioniert. Also ich habe seit sage ich mal, eher so eine Mischhaut. Ich habe teilweise eher fettige Haut und muss halt schon darauf achten, dass ich eine Creme benutze, die auf der einen Seite jetzt schon Anti-Aging-Wirkung hat, aber eben mir auch keine Pickel produziert. Und da bin ich echt mit dem Serum ganz, ganz happy.
Und wie unterscheidet sich dann eigentlich dein Make-up-Look? Also als Moderatorin, sage ich mal, hast du da sicher ja einen anderen Look als früher als Leistungssportlerin, als Killerbiene.
Ja, klar. Also wenn du Leistungssportlerin bist, ich mag immer so eine Grundfrische, aber dann trägst du nicht viel Make-up. Macht auch überhaupt keinen Sinn, wenn du ein Rennen fährst von 1,5-2 Stunden, wenn du da groß Make-up aufträgst, dann siehst du danach eh aus wie Kraut und Rüben und der Mascara ist ganz irgendwo anders. Aber ich war schon immer jemand, der Fashion geliebt hat, der es geliebt hat, sich schick zu machen abends, auch als Sportlerin. Und deswegen ist, glaube ich, die Seite in mir als Moderatorin, die dann auf die Bühne geht, dann schon auch ein bisschen eine Fashionita, die gerne Make-up trägt, die viele Dinge ausprobiert, die auch ganz bewusst Mode einsetzt und eben auch ganz bewusst gewisse Looks trägt, um auch eine Wirkung zu haben. Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen Teil einer Persönlichkeit, die man damit ausdrücken kann und eines Selbstbewusstseins, das man hat und wie man so als Persönlichkeit auch rüberkommt.
Absolut. Das ist auch ein gutes Stichwort. Wie hat denn eigentlich deine körperliche Behinderung dein Selbstbild und dein Bild von Schönheit geprägt?
Sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also man muss dazu wissen, dass ich schon seitdem ich 2 bin, meine Unterschenkelprothese habe und links ein kaputtes Sprunggelenk, mit dem ich sozusagen nicht immer ganz rund laufe. Einfach durch einen Unfall damals mit der Straßenbahn war das dann die Folge. Und ich bin sozusagen als behindertes kleines Kind, Mädchen aufgewachsen und ehrlicherweise habe ich da lange schon auch zu kämpfen gehabt. Wenn du groß wirst am Dorf und passt nicht so in diese Beauty-Standards, ja. Mhm. Bist nicht blond, 90, 60, 90, hast schöne Beine. Dann habe ich das schon lange versteckt und habe immer versucht, immer alles zu kaschieren, lange Hosen zu tragen, weite Hosen zu tragen. Und würde aber jetzt rückblickend sagen, dass das nicht wirklich dazu beigetragen hat, dass man eine Ausstrahlung hat und dass man auch so ein Selbstbewusstsein hat, also dass man zu sich selber steht und man verschwendet unheimlich viel Energie in diese Schutzmauern aufbauen, Hüllen aufbauen, die man ja gar nicht also wirklich ist. Und da hat mir Sport unheimlich geholfen. Sport war mit der Zeit, umso sportlicher ich wurde, umso mehr Rad ich gefahren bin, umso stärker ich am Rad geworden bin, umso mehr Männer ich stehen habe lassen am Rad, umso entspannter bin ich auch mit meiner Behinderung geworden. Denn mit der Radprothese zum Beispiel, als ich dann eine erste Sportprothese bekommen habe, musste ich dann auch die Entscheidung fällen, dann kann ich es gar nicht mehr kaschieren. Also eine Radprothese ist ein Rohr- und Klickpedal am Ende. Da kann ich jetzt auch noch eine Hose drüber tragen, aber das wird man trotzdem sehen. Also da musste ich auch sozusagen zur Prothese stehen und das ganz offen zeigen. Und natürlich sind am Anfang die Reaktionen komisch und da haben Autos teilweise einen Unfall gebaut, wenn die mich überholt haben, weil die noch so gestarrt haben. Krass. Aber mein Bewusstsein hat sich dann durch den Sport verändert. Also was ich ausstrahle, war was anderes. Ich war viel selbstbewusster, ich bin viel entspannter mit den Blicken umgegangen. Ich habe die dann einfach angeschaut, gelächelt und auf einmal war nicht mehr Mitleid da, sondern Bewunderung. Und ich glaube, dass eben ganz, ganz viel mit Schönheit, du kannst perfekt aussehen und ohne Makel sein, wenn du aber nicht mit dir innerlich zufrieden bist, wirst du es auch nie ausstrahlen und nie deinen Frieden finden. Und Perfektion gibt es nicht. Und auch das anzunehmen, dass man im Nicht-Perfekt-Sein wunderschön sein kann, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Hebel, um wirklich im Leben erfolgreich zu werden, glücklich zu werden, anzukommen und sich auch nicht zu sehr von außen lenken zu lassen.
Denkst du, dass der Parasport so generell auch dein Bild von Schönheit dann verändert hat? Also du hast ja gerade schon erzählt, dass eben durch diese Bewunderung, die quasi den Mitleid abgelöst hat, da noch ein besseres Selbstbewusstsein bei dir zustande gekommen ist. Aber hast du so generell das Gefühl, dass sich das Bild von Schönheit, so deine, sag ich mal, Normen dann auch nochmal verändert hat?
Also die Parasportler im Allgemeinen, nicht nur ich, wir drangen ganz stark dazu bei, dass diese Schönheitsbilder auch anders sein dürfen, dass eine Prothese als It-Piece sich entwickeln kann, dass das nicht mehr ausschauen muss wie im Bein, sondern dass es ganz verrückte Farben, Formen oder auch Designs haben kann, so eine Prothese. Also ich habe zum Beispiel verschiedene Cover, die ich dann wechseln kann, aus Leder auch, also total edel, ist auch in einem Projekt damals entstanden mit Visa und da kann ich das zum Beispiel einfach wechseln. Also wenn ich ein kurzes Kleid trage und das ist ein helles Kleid, dann liebe ich es zum Beispiel, mein meistes Ledercover zu tragen. Und so spiele ich auch damit. Und das war früher ganz anders. Früher hast du versucht, eine Prothese zu haben, die ja wie Haut aussah und besonders echt wie ein echtes Bein. Und jetzt finde ich das total grotesk, wenn es aussieht wie ein echtes Bein, weil es ist ja kein echtes Bein. Also warum soll es so aussehen? Und dieses Bewusstsein, also dass man auch stolz seine Behinderung trägt, dass es auch der Weg ist, der einen geprägt hat, dazu tragen Parasportler bei. Ob das jetzt ist, weil du im Rollstuhl sitzt oder besondere Merkmale hast. Ich glaube, wir gehen damit ganz anders um, mit einem anderen Selbstverständnis. Und in dem Moment, wo du natürlich nach außen mit einem anderen Selbstverständnis gehst, fangen auch die Menschen an, anders drüber nachzudenken. Und ja, Schönheit ändert sich dann.
Und du hast ja vorhin schon erzählt, dass du von klein auf her mit der Behinderung dann aufgewachsen bist. Welche Fähigkeiten und Eigenschaften hast du quasi entwickelt und auch für später für den Spitzensport und heute auch für deine Arbeit? Also was jetzt unabhängig von deinem Selbstwertgefühl ist.
Also meine Eltern waren immer sehr, sehr ehrlich zu mir. Die haben mir immer sehr früh gesagt, Denise, du wirst für alles in deinem Leben härter arbeiten müssen. Du bist behindert, du wirst nicht die gleichen Chancen bekommen, die gleichen Möglichkeiten und vieles wird dir auch schwerer fallen. Also zum Beispiel viel zu stehen, viel zu gehen wird in einem gewissen Rahmen nicht möglich sein. Und da haben sie mich eigentlich ganz gut auf die Welt vorbereitet, weil sie auch immer gesagt haben, du musst studieren, du musst später mit deinem Kopf Geld verdienen. Okay, dass ich Leistungssportlerin werde,
fast
sollte so ein bisschen anders kommen, aber ich habe natürlich studiert und habe auch alles im Hintergrund gemacht. Und dadurch, dass sie mir das so extrem und ehrlich waren und eingeimpft haben, habe ich schon es in mir, dass ich sicherlich in allem viel akribischer arbeite, härter arbeite, mich krasser vorbereite, als Leistungssportlerin gewisse Dinge nicht akzeptiere. rumhantiert habe, immer nach Lösungen gesucht habe, immer härter an mir gearbeitet habe, nicht akzeptiert habe, dass es zum Beispiel nicht geht, weil da fehlt mir jetzt ein Bein, da bin ich ungleich, sondern versucht habe, wie kann ich das noch besser werden in meiner Disziplin, wie kann ich die Prothese besser machen. Also ich war immer positiv unzufrieden. Also so eine Unzufriedenheit, die dich dazu antreibt, Dinge besser zu machen. Und ich glaube, den gleichen Antrieb habe ich immer als Expertin und Moderatorin. Ich möchte meine Dinge hundertprozentig machen und nicht nur so ein bisschen mich auf meinen Lorbeeren, die ich vielleicht als Weltmeisterin habe, ausruhen, sondern auch da meinen Job gut machen und da auch wirklich heute eben komplett Leistung liefern. Und das ist mir sehr eingeimpft worden, hat sicherlich einen Hang zu Perfektionismus, aber hat in vielen Dingen mich auch sehr erfolgreich gemacht.
Also quasi immer einen Schritt weiter, wie sagt man, eine Meile, man sagt doch immer so.
Eine Meile extra gehen.
Genau, ja, ja. Extra fahren.
Mein Fall fahren.
Genau, genau. Mein Fall fahren. Und ich sag mal so, man braucht dazu jetzt auch eine gewisse Resilienz. Was bedeutet das für dich heute?
Ja, Resilienz ist eigentlich für mich die Fähigkeit, immer wieder aufstehen zu können und auch zu verstehen, dass das Leben nicht nur bergauf geht und dass gerade diese Rückschläge, die im Leben auf einen zukommen, und die kriegt man ja gratis, also es ist ne? Also jeder hat sie und egal wie verlockend Instagram und alle Seiten sind und man denkt, ach, die Person ist aber perfekt und die hatte immer ein schönes Leben. Wenn man jemanden wirklich gut kennt, weiß man, jeder hat seine Päckchen. Die Absolut. Sind sicherlich bei jedem ein bisschen anders gestrickt und beim anderen vielleicht mehr gesundheitlich herausfordern, beim anderen vielleicht mehr familiär, beim anderen mehr finanziell, wie es auch immer sei. Aber das gehört zum Leben dazu. Und für mich ist Resilienz, wenn du es gelernt hast, in allen Situationen eine Chance zu sehen. Und das kann man lernen. Also man kann das erlernen, man kann immer wieder die Perspektive wechseln und immer wieder 5 Schritte zurückgehen und sagen, okay, die Situation per se ist nicht gut oder schlecht. Ich gebe immer die Bedeutung. Und dann nehme ich auch immer ganz gerne meinen Unfall zum Beispiel als Beispiel her. Ich habe ja mit 2 Jahren schon den Unfall mit der Straßenbahn. Und dann könnte man jetzt auch sagen, war das fair, dass mir das als 2-jähriges Kind passiert ist? Und dann würden sicherlich sehr, sehr viele Menschen sagen, nein, da ist nichts Gutes dran. Du kannst aber auch 5 Schritte zurückgehen und sagen, hey, war es ein Glück, dass ich überlebt habe? Dass es mich überhaupt noch gibt, dass der Unfall zu einer Zeit passiert ist, wo die Prothesenentwicklung so vorangegangen ist, dass ich dann, der Unfall war noch in der DDR, in den Westen gekommen bin, dort tolle Ärzte gefunden habe, die mich über Jahre wieder zusammengebastelt haben, dass ich einen tollen Orthopädietechniker habe, der mir die verrücktesten Prothesen baut. Grüße gehen raus. Und so gibt es immer 2 Perspektiven und das ist Resilienz für mich. Das bedeutet nicht, dass du ein perfektes Leben hast, aber dass du lernst, im Regen zu tanzen.
Bewundernswert, also muss ich wirklich sagen. Und nochmal zurück zum Leistungssport. Wie hat sich denn da so im Laufe deiner Karriere das Verhältnis zu deinem Körper verändert? Also hattest du da auch so eine Reise vielleicht? Oder wie kann man sich das vorstellen, auch mit dem ganzen Training, was man dann ja auch hat?
Ich bin ja total in den Leistungssport gestolpert. Also ich war einfach ein Mädchen, das Radfahren entdeckt hat und das einfach mega toll fand. Und
mit wie vielen Jahren war das?
Ich habe mit 18 okay. tatsächlich einfach Radfahren entdeckt, noch gar nicht Radsport. Das war Spinning im Fitnessstudio. Weil dann ist mir keiner davon gefahren. Bei Fitness hatte ich nicht. Ich war extrem unsportlich als Kind, weil ich eben als behindertes Kind aufgewachsen war. Und Sport jetzt für mich nicht wirklich inklusiv war. Und ich war auch immer die Letzte im Schulsport. Also war da jetzt so nicht so der Kick-Moment des Sports da. Und dann habe ich Spinning gemacht und das fand ich mega. Laute Musik, der Instructor schreit einen an. Das fand ich richtig toll. Und dann so nach 2 Jahren bin ich mal auf die Idee gekommen, man kann draußen Rad fahren. Das sieht man mehr. Und das hat mich total geflasht. Ich habe dann tatsächlich so verrückte Sachen gemacht, wie meinen ersten Alpencross zwar geführt mit Tour und Guide und der Koffer wurde dir dann zum Hotel gefahren und du hattest so den Tagesrucksack, das war alles noch sehr komfortabel. Aber ich habe das einfach geliebt und ich habe mich gern gequält und für mich war das so Freiheit, weil das erste Mal in meinem Leben konnte ich jeden Berg erobern, was zu Fuß als behindertes Mädchen für mich vorher nie möglich war. Und das war so, wie ich zu Radfahren gekommen bin. Und dann hat man mich entdeckt, entdeckt. Also man hat mich angesprochen, man hat von mir gehört, dass da eine junge Frau ist mit eineinhalb Beinen, die fährt so schnell wie manche Männer mit zweien. Und dann hatte ich irgendwann vom Abteilungsleiter Radsport in Bayern dann irgendwann tatsächlich eine Nachricht drauf auf meiner Mailbox, ob ich nicht mal zu so einem Sichtungslehrgang kommen möchte.
Krass.
Und so bin ich in den Leistungssport reingestolpert. Und am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich nicht viel Ahnung, was ich tat. Aber ich hatte diese Leidenschaft. Also ich konnte mich quälen, ich liebte Radfahren und ich habe alles gegeben. Und über die Jahre ist dann wirklich diese perfektionistische Sportlerin aus mir geworden, die wirklich ihre Prothesen optimiert hat, die ihren Körper optimiert hat, die nicht nur perfekt trainieren wollte, sondern auch die Ernährung optimiert hat und alles andere. Und da immer auch, mein Anreiz war immer, Dinge zu schaffen, die vorher nie jemand geschaffen hat. Also sei es einen Weltrekord zu brechen oder die Tour Transalp als erste einbeinige Frau zu fahren. Und sowas hat mich immer ja gereizt, weil ich einfach durch den Sport erlebt habe, was alles möglich ist, wenn man aufhört, die Limitationen anderer und vor allem die Limitationen, die man sich oft selbst setzt, wenn man aufhört, daran zu glauben, sondern einfach größer denkt und einfach sich traut, Träume zu leben. Egal, ob es dann klappt oder nicht. Hat ja nicht immer alles geklappt, aber es gibt eine hohe Chance, dass unheimlich viel Gutes auf dem Weg passiert.
Wow. Und was waren da so die Momente? Also du hast ja gerade schon gesagt, die Alpentour, aber gab es da noch so Momente, wo du dich besonders stark und schön gefühlt hast in deiner Karriere?
Das kommt immer drauf an. Also direkt nach dem Wettkampf ist der eigentlich übel und du bist fix und fertig und zerschwitzt.
Also nicht besonders schön.
Sorry. Also jetzt schön relativ. Aber ich glaube, der Hormoncocktail, der dann auch ausgeschüttet wird, der ist dann immer ganz gut. Und der Moment, wo du dann die Siegerehrung hast und dann die deutsche Hymne spielt. Und also für mich war zum Beispiel eine der prägendsten Momente. 2016 waren die Spiele in Rio. Die waren auch okay, aber bei meinem ersten Wettkampf wurde ich disqualifiziert und das war extrem hart für mich. Und zwei Jahre später, 2018, habe ich mir den Weltmeistertitel auf der gleichen Bahn in Rio de Janeiro in Brasilien geholt und irgendwie gefühlt diese Medaille, die ich damals verloren habe durch Fehler, die mir im Rennen passiert sind, mir zurückgeholt. Und das war so ein Moment, der so für so viel Entbehrung zurückbezahlt hat, für das ganze Team, das hinter mir stand, mit mir jeden Stein umgedreht hat und sicherlich auch meine letzten Spiele, Tokio 21. Ehrlicherweise war ich körperlich sehr kaputt, weil die Verlängerung der Spiele, also dass sich die Spiele um ein Jahr verlängert haben, damals eben durch die Pandemie. Mhm. Das hat mein Körper echt ans Limit gebracht. Ich hatte auch mit Infektionen am Stumpf zu kämpfen. Mein Körper hat eigentlich schon geschrien, Denise, mach mal ruhiger, aber es ging heute nicht und ich wollte unbedingt diese dritten Spiele nochmal haben. Und dann habe ich beim ersten Wettkampf meine Medaille geholt mit einer absoluten persönlichen Bestzeit, eine Zeit, die ich nie vorher gefahren bin, war vorher auch Weltrekord. Und es war dann Bronze, die erste Medaille für das deutsche Team auch. Das war wirklich auch ein ganz, ganz besonderer Moment. Da habe ich mich nicht unbedingt hübsch gefühlt, weil ich sah fix und fertig aus.
Ist ja auch nicht alles.
Aber es war ein sehr emotionaler Moment. Ich würde gar nicht sagen stark, sondern weil da fällt ja so viel von einem ab, dass da auch einfach alles aus einem rausbricht. Aber das ist ja auch Stärke, ne? Ja. Wenn man Emotionen dann auch hat und das auch mal zeigt, wie viel Zweifel man auf dem Weg auch hatte.
Ja klar, es ist vielleicht auch eine Art Erleichterung irgendwie, dass dann auch der Abschnitt erstmal beendet ist. Und heute bist du ja als Moderatorin tätig. Was vermisst du am aktiven Leistungssport am meisten?
Also tatsächlich das komplette internationale Reisen. Das habe ich schon sehr geliebt, dass du überall auf der Welt unterwegs bist. Ich bin jetzt auch noch viel unterwegs, das ist das Schöne, kürzer. Aber ich bin auch ehrlich, ich war so lange Leistungssportlerin, dass an gewissen Momenten ich auch froh bin, nicht mehr Leistungssportlerin zu sein, weil ich da wirklich über die Hälfte des Jahres, also ich würde sagen von so 364 Tagen war ich sicherlich 200 nicht zu Hause. Und ich bin jetzt auch viel unterwegs, aber mehr so tageweise und bin dann aber auch wieder da. Und das genieße ich jetzt auch sehr. Und dass ich nicht mehr mit drei Rädern reisen muss oder zwei und eine Rolle und den ganzen Supplements, sondern dass ein Handgepäckkoffer dann auch mal ausreichend ist.
Das glaube ich. Und jetzt warst du ja auch gerade bei den Paralympics. Was hat dich denn da besonders berührt oder gab es irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat dieses Jahr?
Für mich war es sehr besonders, weil ich ja Expertin für die Winterparalympics war und es war jetzt auch eine Premiere tatsächlich. Und, ich habe mich sehr gefreut, dass man mir das zugetraut hat, weil ich mich natürlich auch ein bisschen mehr einarbeiten muss, als es vielleicht bei den Sommerspielen der Fall ist. Mich haben die Athleten so beeindruckt, weil wenn du zum Beispiel eine Annalena Forster nimmst, Ski Alpin, die ging als absolute Favoritin da rein und dann kommt der erste Wettkampf, die Abfahrt, die jetzt nicht ihre Spezialdisziplin ist, also da, wo immer die Medaille noch sozusagen gefehlt hat und dann fährt die am ersten Wettkampftag am Samstag die Abfahrt und holt direkt Gold. Fand ich sensationell. Also Wahnsinn. Da hatte ich so Gänsehaut. Und auch Marco Meyer zum Beispiel, der hat die meisten Medaillen geholt, 4 Medaillen insgesamt, hatte wirklich kein einfaches privates Jahr. Letztes Jahr ist Papa geworden, aber dann ist Ende des Jahres seine Mutter verstorben. Und er ist auch die Wettkämpfe, das hat er im Vorfeld auch mir gesagt, für sie gelaufen. Und der hat so abgerockt. Wirklich schön. 4 Medaillen geholt, tolle Leistung gebracht. Das waren diese legendären Bilder, wo man jemanden mit kurzen Hosen beim Skilanglauf und Biathlon gesehen hat. Und das hat mich persönlich sehr für ihn gefreut, weil der Weg nicht einfach war dahin. Und es ist, glaube ich, schon was Besonderes, wenn du deiner Mama im Himmel dann die Medaillen widmen kannst.
Voll schön, ja.
Listen, Honey, du brauchst keinen Mann, um vollständig zu sein. Aber manchmal brauchst du einen schwulen besten Freund, der dich daran erinnert. And I'm here to help. Ich bin mein guter Mann und in meinem neuen Buch Männers reden wir über Beziehungen, die dich klein machen. Über Strukturen, die Frauen seit Jahrtausenden ausbremsen. Aber auch über die Freiheit, die dich hinter alledem erwarten kann. Für alle, die auf Männer stehen, aber trotzdem regelmäßig an ihnen verzweifeln. Also, hol dir jetzt mein neues Buch Männers und lass uns über Männer sprechen. Ja? Thank you.
Und wie war es denn für dich persönlich dann, so dieser Sprung als Sportlerin dann in die Sportmoderation zu gehen? Hat sich der Blick auf dich selber dann da auch nochmal verändert?
Ich würde gar nicht sagen auf mich selber, sondern auf den, wie Sportler repräsentiert werden, wie sie vorgestellt werden, wie unser Sport erklärt wird, was es noch für Hürden gibt, für Herausforderungen in der Sportberichterstattung im paralympischen Bereich, weil ich natürlich jetzt viel mehr Wissen habe im Hintergrund, wie produzieren wir, welche Fernsehbilder bekommen wir angeboten von den Veranstaltern. Was gibt es da noch für Knackpunkte? Aber auch mir die Frage zu stellen, was hat mir gefehlt in der Berichterstattung? Und mir hat immer gefehlt, dass man eigentlich der Fernsehzuschauer bei den Paralympics oft nicht die Geschichten hinter den Athleten wusste oder auch die Rivalitäten, die da stattfinden, weil die Medien eben nicht zwischen den 4 Jahren an den Sportlern dran sind. Und so wollte ich mich auch vorbereiten, dass ich mehr über die Sportler sagen kann als nur den Wikipedia-Eintrag und wirklich was über den Mensch dahinter erzählen kann, was den ausmacht und den Leistungssportler und dass der Fokus auch darauf liegen sollte.
Das finde ich einen super spannenden Ansatz. Und wie sieht es bei dir persönlich aus? Du hast ja natürlich eine sehr beeindruckende Karriere jetzt schon hinter dir, aber es liegt ja auch noch eine schöne Zeit vor uns. Was sind denn so deine Ziele, die du im Moment so verfolgst? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, es ist irgendwie noch ein Highlight, was noch kommt irgendwie dieses Jahr? Oder?
Ja, genau, definitiv. Also ich sage immer so, du brauchst eine Bucketliste, die voll ist, weil das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann, ist, wenn du einen weißen Zettel vor dir liegen hast, wo du nichts mehr erreichen möchtest, dann glaube ich, ist eine Depression nicht weit weg. Also es ist wichtig, viele Ziele zu haben, unabhängig davon, was du alles erreichst. Und ich glaube, ein ganz, ganz großes Ziel habe ich gerade mit diesem und mit letzten Jahr, also nicht abgehakt, sondern angefangen, dass ich neben dem, dass ich paralympische Expertin bin, eben auch Radsport-Expertin fürs ZDF bin. Also ich habe letztes Jahr die WM begleitet, die Lidl-Deutschland-Tour, als Frau im Männerradsport und dann noch als paralympische Sportlerin. Das war ja schon, muss man ehrlich sagen, ein bisschen ein Novum in dem Medium vorher, was es so nicht gab. Und genau das lag mir aber auch im Herzen, dass es nicht immer so Henne-Ei ist. Also, dass ein Mensch mit Behinderung immer Handicap-Sachen machen soll. Also Paralympics in meinem Baby, die will ich immer machen. Aber mir war das ein bisschen zu einfach. Und dass es einfach so eine Natürlichkeit auch reinkommt, dass man eben Expertin für Radsport ist. Mhm. Das war für mich ein großer, großer Meilenstein. Ich habe die letzten 2 Jahre eine Ausbildung im Hintergrund gemacht, eine Coaching-Ausbildung im Bereich Business Coach, Resilienz Coach. Also wenn ich mehr Kapazitäten habe, werde ich auch da mehr machen, weil ich seit Jahren viel bei Firmen unterwegs bin, viele Vorträge zum Thema eben, wie arbeitet man als Team zusammen, wie wird man auch als Team resilient, wie kommt man durch diese gerade nicht einfachen Zeiten, die ständig Veränderungen, KI-Themen, Jobunsicherheit, viele Ängste mit sich bringen. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich als Mitarbeiter besser damit umgehen? Wie kann ich als Team auch durch so eine schwierige Phase gut durch? Also wie kann ich mich weiterentwickeln? Das hat mich immer gereizt. Und da habe ich jetzt im Hintergrund die letzten 2 Jahre eine Ausbildung gemacht und würde das gerne noch Richtung Coaching dann sozusagen ausweiten.
Wow, das klingt auf jeden Fall super spannend. Und jetzt haben wir ja vorhin schon kurz drüber geredet. Du meintest ja, du möchtest gern mehr über die Sportler an sich erzählen. Wie findest du denn generell, hat sich die Darstellung von Athleten mit Behinderung in den Medien verändert in den letzten Jahren? Also ist das für dich positiv oder sagst du eben, da muss noch viel mehr gemacht werden?
Also ich finde, die Darstellung hat sich sehr zum Positiven geändert. Also schon allein früher war es Behindertensport oder Versehrtensport. Das ist ein ganz schlimmes Wort. Und jetzt ist man heute einfach an dem Punkt angekommen, wo man verstanden hat, das ist Leistungssport. Und der Großteil der paralympischen Sportler ist Profi. Also Profisportler wie jeder andere auch. Ja, wir haben große Herausforderungen bei Förderungen immer noch, dass das alles so funktioniert. Aber wir sind gerade an einem Punkt, wo wir sehr, sehr professionell werden oder schon auch sind. Und das ist auch schön zu sehen, dass das in der Berichterstattung sich widerspiegelt, dass zwar erklärt wird, mit welcher Beeinträchtigung wir starten. Und das finde ich auch wichtig, damit sozusagen der Zuschauer es besser verstehen kann, wie was funktioniert jetzt auch in der Ausübung des Sports. Aber dann wird sich total auf die Leistung fokussiert und was da passiert. Und das finde ich schön. Früher war das so ein Beitrag bei, glaube ich, damals Aktion Sorgenkind hieß das, glaube ich, sogar noch. Mhm. Und dann war das immer nur so unter dieser Glocke Behindertensport aufgehangen. Und jetzt spricht man halt einfach von Leistungssport. Und es ist schön zu sehen, die Berichterstattung während der Paralympics ist unheimlich groß geworden. Wir haben viel Sendestrecken jetzt auch in Mailand Cortina gehabt. Wir sind eingebettet in den ganz normalen Wintersporttagen der Öffentlich-Rechtlichen, haben da mehrere Sendestrecken, haben eigene Sendungen von 2 Stunden gehabt tagsüber. Da können wir schon stolz drauf sein. Und ich glaube, die nächste Stufe wäre jetzt, dass das eben nicht nur zu den Paralympics, Winterparalympics, Sommerparalympics passiert, sondern zwischendurch auch, dass wir da auch so die nächste Stufe schaffen, dass eben von den Weltmeisterschaften und von den Weltcups auch im Fernsehen berichtet wird.
Und wie weit ist Deutschland deiner Meinung nach mit dem Thema Barrierefreiheit?
Ja, ganz ehrlich, an vielen Punkten weiter, als wir vor 15, 20 Jahren waren. Auch durch ja die europaweite gab es ein Gesetz dazu, Behindertenkonvention, die da eben auch etabliert worden ist. Aber ich weiß auch, dass der Alltag, wenn du dann mal im Rollstuhl sitzt, und es ist ja auch für mich so, wenn ich eine Druckstelle habe an der Prothese und gerade keine Prothese tragen kann, dann gehe ich auch in den Rollstuhl und dann reise ich eben oder fliege eben von A nach B mit dem Rollstuhl und dann siehst du heute, wie oft Dinge heute nicht funktionieren. Dann geht einfach ein Lift nicht, dann kannst du am Flughafen dich nicht selbstständig mit dem Rollstuhl von A nach B bewegen und brauchst immer jemanden, der dich da durchschiebt, obwohl du eigentlich sagst, hey, mir wird's vollkommen reichen, wenn ab Gate mich jemand kurz ins Flugzeug begleitet. Aber nein, weil ich gar nicht überall durchkomme selbstständig, werde ich mehr behindert, als was ich wirklich behindert bin. Und da muss ich schon sagen, da kann sich immer noch mehr tun. Auf der anderen Seite bin ich aber immer auch ein Fan davon, auch anzuerkennen, wie viel ich schon getan habe. Und ich glaube, umso mehr Perspektivwechsel wir haben, umso früher wir voneinander lernen, umso mehr ist jeder aufeinander abgestimmt. Und gewisse Gesetze braucht es eben auch. Also wenn du jetzt neue öffentliche Einrichtungen machst, dann müssen gewisse Bedingungen einfach gegeben sein, in was Barrierefreiheit betrifft. Und man hat heute leider noch die Altlasten, wo du heute die alten Gebäude hast und dann kommst du nicht rein. Aber ja, für jeden Ladenbesitzer soll man versuchen, sich in den Rollstuhl zu setzen, durch seinen Laden zu kommen. Meistens fängt da schon die Barriere an und da muss man auch ehrlich sein.
Du bist auf jeden Fall für viele Menschen ein sehr, sehr großes Vorbild. Hast du auch Vorbilder oder hattest du Vorbilder in deiner Karriere, zu denen du aufgeblickt hast?
Ja, für mich sind die größten Vorbilder, diesen Leben lang schaffen, hungrig zu bleiben. Ich finde es nicht so spannend, wenn man 5, 6 Jahre der Beste auf der Welt ist und dann einen Absturz hat und was weiß ich, Drogen, Alkohol und alles andere kommt, sondern ich finde die Menschen spannend, die auch nach der Karriere hungrig bleiben, neu zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Und der ist sicherlich nicht der bekannteste, aber ein schönstes Beispiel für mich war immer Udo Hempel, der Olympiasieger war, im Bahnvierer dann Bundestrainer geworden ist, den Vierer dann zu Gold trainiert hat, München 72 damals Olympische Spieler, jetzt gut in die 70 ist. Den hatte ich vor ein paar Jahren angerufen zu einer Weltmeisterschaft von mir, weil er mich auch eine Zeit lang auf der Bahn trainiert hat und begleitet hat. Und dann habe ich ihn eingeladen zur WM. Und dann konnte er erst aber am Wochenende kommen, weil die Tage vorher war er so beschäftigt, weil er seinen Segelschein macht mit 75, glaube ich, damals. So. Und ich dachte mir, wie geil ist das denn? Und ich glaube, das ist so die Essenz. Das sind für mich meine Vorbilder oder auch meine eigene Oma, die jetzt 81 ist, die mit mir ganz easy entspannt morgens eine halbe Stunde Pilates macht, die durch die Welt reist, letztes Jahr in Indien war, dieses Jahr in Skandinavien wieder unterwegs ist und ich wirklich ihr schreiben muss, ob sie Zeit hat oder ob sie nicht wieder irgendwo unterwegs ist auf der Welt. Und alles auf WhatsApp und Instagram und Stories verfolgt und alles von mir weiß, wo auch immer sie es herkriegt. Sie kennt sich auch mit den neuesten Technologien aus und sowas beeindruckt mich. Ja, mein großes Vorbild. Und die war immer cool. Das war so eine richtig tolle Frau. Die war lange alleinerziehend mit meinem Dad, war aber Filialleiterin, hat wirklich 200 Leute unter sich gehabt, hat das trotzdem geschafft, obwohl sie alleinerziehend war. Und da ist sie schon immer in der Art, wie sie auch mit dem Leben umgegangen ist. Sie hat nichts geschenkt bekommen in ihrem Leben. Es war nicht wirklich alles einfach, aber die hat immer gemacht. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Und da ist sie auch ein großes Vorbild für mich.
Wow, ja, definitiv. Und würdest du gerne zu unseren Zuhörern noch irgendwas auf den Weg geben? Also ich habe ja wirklich bei dir das Gefühl, du strahlst für mich so eine Stärke aus. Hast du vielleicht selber auch so ein Lebensmotto oder irgendwas, wo du sagst, ja, probier das einfach mal aus, hat mir geholfen.
Ja, ich habe so zwei, glaube ich. Also ein Spruch von mir ist es never stop spinning, weil ich ja vom Spinning komme. Aber das meine ich auch so ein bisschen doppeldeutig im Sinne von, dass man nicht aufhören soll, verrückt zu sein, am Ball zu bleiben, eben am Rad zu drehen, also eben in Bewegung zu bleiben, Dinge zu tun, die andere nicht für möglich halten. Also das auch nicht zu akzeptieren, die Limitationen der anderen für sich so zu übernehmen, sondern so, wenn man wirklich heimlich von etwas träumt, sich wirklich zu trauen, diesen Weg zu gehen und nicht von den Limitierungen anderer. Weil es wird immer Menschen geben in deinem Leben, die sagen, das geht nicht. Und das ist okay für die, aber es muss, es darf nicht dein eigenes Mantra werden. Ich glaube, dass es, man dem folgt, also sich selber folgt und dem, was man selber ganz gerne machen möchte, das, damit ist man immer gut beratschlagt.
Super, das war auf jeden Fall ein wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Denise. Also ich fand den Talk wirklich sehr berührend und wie gesagt, ich finde es so bewundernswert, wie du deinen Weg gegangen bist und auch heute als Moderatorin. Also es ist echt eine beeindruckende Karriere. Liebe Zuhörerin, ich hoffe auch, ihr hattet Spaß bei der Folge und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.